Und die erste Frage, die ich gestellt habe, war, wer kennt denn jemanden, der hier im Chemiepark arbeitet oder selbst dort arbeitet? Und dann gab es ein Gelächter im Raum und alle Hände gingen nach oben. Und dann habe ich gesagt, ja, seht ihr? Und deswegen braucht ihr diesen Windpark, damit ihr euren Standort hier sichert. Es geht hier wirklich um die Essenz. Wir sind verwöhnt, dass das Gas immer aus Russland kommt und der Atomstrom läuft. Beides ist vorbei. Ich habe die Frage dann überspitzt so umformuliert, sind Sie dafür, dass Ihr Arbeitsplatz abgeschafft wird? Ja, weil dieser Zusammenhang muss doch evident sein, dass mein Standort davon abhängt, der Chemiestandort, ob da genügend Energie da ist. Und wenn er nicht da ist, dann wandert das Unternehmen ab und damit auch meine Arbeitsplätze. Und ich beobachte das, dass Firmen deswegen schon einfach Richtung Norden gehen. Infineon macht die Fabrik in Dresden auf, Intel ebenfalls, Northvolt baut die Batteriefabrik auch in den Norden, weil die günstigen erneuerbaren Strom brauchen, um klimaneutrale Produkte herzustellen. Besser geht's nicht in Zukunft. Ja? Sie können mit keiner anderen Technologie die Preise so niedrig halten und von daher ist es einfach auch nur ökonomische Vernunft, auf die Windkraft zu setzen, auch in Bayern.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dem Batterie-Podcast deiner Wahl. Wir sprechen hier über Elektromobilität, über Energiewende und heute mal über Windkraft.
Ja, liebes Publikum, interessieren Sie sich für Windkraftanlagen oder waren Sie vielleicht auch schon mal Teil eines Bürgerdialogs zu Windkrafträdern? Dann abonnieren Sie doch bitte diesen Podcast und bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-App. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir begrüßen heute einen echten Experten auf diesem Gebiet und zwar Professor Michael Sterner. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Sterner, Sie sind Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg und Autor des Buches »So retten wir das Klima«. Ja, erste Frage, vielleicht holen Sie uns mal ab. Wir wohnen nicht alle in Bayern und kennen diesen Fall vielleicht jetzt nicht unbedingt. Was ist denn mit dem ostbayerischen Mehring im Januar eigentlich passiert?
Ja, wir haben einen langen Diskurs über Windenergie in Bayern. Wir hatten die Pioniere schon hier auch in den 80er Jahren, die sich halt damals gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf ausgesprochen haben zur Atomkraft. Und die Folge war natürlich, dass wir in Wind- und Solarenergie reingehen. Und wir haben mit die größten Firmen hier bei uns auch in Regensburg, Windpower und Ostwind. Ostwind ist jetzt an Ostend verkauft worden, die halt schon sehr früh in Bayern, aber auch in Deutschland und in Frankreich sehr große Windparks geplant haben und auch umgesetzt haben. Es hat halt in Bayern nie funktioniert, deswegen sind wir halt außerhalb hingegangen. In Bayern war auch eine riesen Aufbruchsstimmung nach dem Atomausstieg 2011. Damals hieß es ja, gab es die Ethikkommission mit Bischof Marx aus München und dem Alois Glück von der CSU und da war quasi Konsens, also wenn wir jetzt aussteigen, dann müssen wir einsteigen in Erneuerbare, also Wind und Sonne, in die Stromtrassen in die Speicher. Und im Endeffekt wurde dann dieser eigene Beschluss halt torpediert, indem das Horst Seehofer 2014 gesagt hat, wir wollen keine Windräder, wir verspargeln die Landschaft nicht und wir wollen aber auch keine Stromtrassen. Und seitdem her haben wir halt wirklich in den energiewirtschaftlichen Knoten, weil wir halt alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und die Planungsverbände alle auf Null gegangen sind in der Zeit. Und von daher waren jetzt halt einfach 10 Jahre, wo die Windkraft von höchster Spitze her bekämpft wurde. Und das jetzt wieder umzustellen, ist halt entsprechend schwierig. Und mancherorts geht das sehr, sehr gut. Also gerade da, wo Bürgerbeteiligung stattfindet. Ich habe selber auch verschiedene Windparks begleitet, einen auch im Hofoldinger Forst südlich von München. Da haben auf einen Schlag halt, das hat man von vornherein mit breiter Bürgerbeteiligung angesetzt, über interkommunale Beteiligung. Und da konnten die Bürger halt selber investieren. Die hatten da das Vorrecht, die lokal ansässigen Bürger. Und da kam auf 2,5 Stunden 6 Millionen Euro zusammen. Also wenn man das richtig macht, dann sind die Leute voll dabei und wollen das auch und sehen das auch als Chance, als ihr Windrad, was sich dann dreht und dadurch halt auch meine Kasse verbessert. Und genau das ist halt in Mehring nicht passiert. Und ja, da wurde im Endeffekt halt auch vom CSU-Landrat vorgegeben, wir machen jetzt den Windpark von oben herab. Es wurde von den Staatsforsten einfach an den Bestbietendsten vergeben. Ich weiß noch, die Bürgermeister, die haben mich auf der Bürgermeistermesse, sind die nach meinem Vortrag zu mir gekommen, Herr Sterner, Sie reden von kommunaler Teilhabe, wir wollen das auch. Wir wollen 10% von der Gesellschaft haben für uns in der Gemeinde, damit wir dann Einnahmen generieren zur Sanierung von der Grundschule oder vom Kindergarten. Und 10% davon wollen wir für die Bürger, dass der Akzeptanz findet. Und dann habe ich gesagt, warum? Das ist doch in staatlicher Hand, warum wurde das nicht gemacht? Ja, nee, die Staatsforsten hatten da keine Kriterien dafür und Jetzt ging es an einen französischen Investor und die Leute vor Ort verstehen es auch nicht. Und das war sozusagen auch die Wurzel, wo dann halt auch die Proteste sich entzündet haben. Zu einem natürlich auch ein bisschen die Kommunalpolitik, die da nicht gerade gut gelaufen ist. Aber man hatte halt einen Beschluss aus dem Gemeinderat, einstimmig über alle Parteien hinweg, was es so auch noch nie gab, dass die diesen Windpark wollten. Ja. Dann gab es eine kleine Fraktion auch um einen AfD-Stadtrat aus Altötting, der halt diese Gegenwindbewegung dort vorangetrieben hat und die Menschen wurden nicht richtig informiert. Also war der Platz da für die Desinformationskampagnen und der Verbreitung von Fake News nach und nöcher aus meiner Sicht, wie es jetzt halt auch diese Kampagne da vor Ort getrieben hat. Und dadurch haben sie große Verunsicherung. Dann haben sie einen Bürgerentscheid auf der Schiene und ich hatte einen Anruf vom Bürgermeister, der sehr verzweifelt war. Und das war im November und ich hatte ihm gesagt, ich war doch bei euch erst in Burghausen im Sommer. Und zwar halt hatten mich da die Grünen eingeladen. Ich habe gesagt, ja, die Grünen alleine, ich will auf keiner Wahlveranstaltung sprechen. Also war dann noch der Bund Naturschutz dabei, die katholische Erwachsenenbildung und die Stadt Burghausen. Und die erste Frage, die ich gestellt habe, war, wer kennt denn jemanden, der hier im Chemiepark arbeitet oder selbst dort arbeitet? Und dann gab es ein Gelächter im Raum und alle Hände gingen nach oben. Und dann habe ich gesagt, ja, seht ihr? Und deswegen braucht ihr diesen Windpark, damit ihr euren Standort hier sichert. Es geht hier wirklich um die Essenz. Wir sind verwöhnt, dass das Gas immer aus Russland kommt und der Atomstrom läuft. Beides ist vorbei. Und Bayerns Politik war halt seit den 70er Jahren so geprägt. Wir hatten die erste Gasleitung aus Russland, die kam in Bayern an und wir haben auf Atomkraft gesetzt. Und beides lässt sich nicht vereinbaren, einerseits mit den Klimaschutzzielen, andererseits mit den Sicherheits- und Kostenthematiken und ist ein politischer Entschluss, der im 40 Jahre Diskurs entstanden ist, dass wir aussteigen aus der Atomkraft. Und das ist jetzt die Folge davon, dass wir halt uns um Alternativen kümmern müssen und wir können halt nicht alles ablehnen, einerseits die Stromtrassen, andererseits die Windkraft vor Ort und das, also da kam vieles zusammen, vielleicht auch Kommunalpolitik, mit der man unzufrieden war, aber halt auch diese Desinformationskampagnen, denen die Leute aufgesessen sind. Und da waren ja auch Leute dabei, die an Chemtrails glauben und halt den Klimawandel gänzlich ablehnen oder halt nicht dran glauben oder den nicht für seriös erachten. Und in dieser Gemengelage war dann auch sehr wenig Unterstützung von der höchsten Politik da. Der Einzige, der wirklich gekommen ist, der Wirtschaftsminister Aiwanger. Der hat auch bei uns in der Nähe einen 15 Jahre alten Windpark-Konflikt geschlichtet, indem dass er gekommen ist, sich den Gegnern gestellt hat und dann ging der Bürgerentscheid, so wie in Mering jetzt hier in Sinzing, pro Windpark aus. Ja? War auch ein CSU-Bürgermeister.
Und an dieser Stelle müssen wir jetzt mal unterbrechen. Da war jetzt schon ganz, ganz viel dabei. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Jetzt haben Sie so viel schon genannt. In den kommenden Minuten werden wir genau darauf eingehen. Also ganz grundsätzlich, Mering ist ein Dorf im oberbayerischen Altötting. Ja, ungefähr 2-3 Kilometer weg von diesem großen Industrie-Chemie-Standort Wacker. Genau, die möchten natürlich dort erneuerbare Energien platzieren. Da waren 40 Windkraftanlagen geplant. Das hat aber jetzt die kommunale Bevölkerung abgelehnt durch dieses Bürgerbegehren. Auch der Bürgerentscheid war zu 75% dagegen. Geben Sie uns erstmal ganz grundsätzlich vielleicht eine Idee, was man da bauen wollte.
Wir haben uns völkerrechtlich verbindlich dazu bereit erklärt, die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten. Und das heißt in der Folge, dass wir halt Klimaschutztechnologien auch brauchen. Wind- und Solarenergie haben das größte Potenzial bei dem geringsten Flächenbedarf und den geringsten Kosten. Von daher werden wir Wind- und Solarenergie ausbauen. Nun ist Bayern halt nicht nur Sonnenland, sondern auch Windland. Und gerade industrienah macht es sehr viel Sinn, Windparks zu bauen, weil dann einfach die Stromtrassen viel kleiner sind und auch der Speicherbedarf geringer ausfällt. Und von daher, gerade bei den Staatsforsten sind gerade große zusammenhängende Wälder, wo der Abstand zur Bevölkerung sehr groß ist, bietet sich daher also ideal an. Zudem gibt es auch die Motivation in den Staatsforsten generell. Dem Wald geht es durch den Klimawandel nicht so gut und auch durch den Borkenkäferbefall. Also diese Einnahmequellen, diese sicheren, die fallen Stück für Stück weg und man sucht nach alternativen Einnahmequellen auch im Wald. Also von daher passt es sehr gut zusammen, dass man auch im Wald Windenergie macht. Da gibt es auch viele Mythen dazu, über die wir noch sprechen können. Aber da waren eben diese 40 Windräder geplant, relativ lastnah am Chemiedreieck, was man damals historisch auch an die Grenze gesetzt hat. Wenn mal was ist, dann ist es auch an der Grenze und mitten in Bayern. Zudem gibt es da auch die Wasserkraft in der Nähe. Also das Chemiestandorte sind meistens dort groß geworden, wo sehr viel Energie ist. Das war früher die Wasserkraft, später dann die Atomkraft. Also man hat auch in Brunsbüttel oder Stade eigene Chemieparks neben Atomkraftwerken angesiedelt und das immer zusammengedacht. Und ja, jetzt kommt halt der Windpark als nicht als Ersatz fürs Atomkraftwerk, aber die brauchen natürlich Strom, damit die ihren Standort sichern, und zwar günstigen Strom. Und den möchten sie halt hier rüber bereitstellen. Das war da vor Ort geplant. Ich kenne selber den Wald sehr gut, weil ich da 15 Mal durch bin auf dem Weg nach Altötting auf der Walfahrt. Das macht man so als Jugendlicher mit der Gitarre, dass man nach Altötting geht vom Passau aus. Da kommt man da durch diese Wälder durch, sind riesige, schöne, zusammenhängende Wälder. Das war geplant mit mehreren Kommunen, und in einer davon gab es halt diesen Bürgerentscheid. Ja, nicht bei allen, aber es ist natürlich die Blaupause. Und ganz wichtig zu wissen bei diesen Bürgerentscheiden ist immer, wer geht zur Abstimmung hin? Geht da derjenige hin, dem es egal ist, dem es vielleicht nicht so wichtig ist, es ist ein schöner Sonntagnachmittag? Nee, der geht nicht hin. Geht der hin, der ihn auf alle Fälle verhindern will? Ja, die gehen hin. Und so. Aber es waren 75% Beteiligung jetzt in Mehring. Anderswo war das deutlich geringer. Von daher ist es schon repräsentativ. Aber ich habe von Mehringern erfahren, dass es nicht nur um den Windpark geht. Es ging auch um Kommunalpolitik und die fehlende Information und vor allem auch die fehlende Teilhabe der Bevölkerung.
Jetzt haben wir diese Entscheidung von diesem Bürgerentscheid eigentlich sehr, sehr klar, 75%. Ist das denn dieses Projekt, dieser Windpark für dieses Chemiedreieck jetzt komplett vom Tisch, oder gibt es da vielleicht doch noch irgendwie Möglichkeiten, dass das noch passiert?
Nein, es ist nicht komplett vom Tisch. Also das ging ja hier in dem Bürgerentscheid, war ja die Frage gestellt, soll die Gemeinde alles dafür tun, dass diese Planungen gestoppt werden? Und der Bürger will es dann halt binden für diese eine Kommune, aber nicht für die anderen. Also sie könnten dieses Gebiet jetzt ausnehmen und bei den anderen fortsetzen, die Planungen. Aber natürlich ist es eine Stärkung der Gegner, die dann sich ermutigt fühlen, in den anderen Bereichen auch wieder aufzutreten. Und im Endeffekt geht es da jetzt erstmal nicht weiter, oder man muss das nochmal neu aufsetzen mit entsprechender Teilhabe. Und dann denke ich schon, dass da die Chancen noch da sind für diesen Windpark, weil ich habe die Frage dann überspitzt so umformuliert: Sind Sie dafür, dass Ihr Arbeitsplatz abgeschafft wird? Ja, weil dieser Zusammenhang muss doch evident sein, dass mein Standort davon abhängt, der Chemiestandort, ob da genügend Energie da ist. Und wenn er nicht da ist, dann wandert das Unternehmen ab und damit auch meine Arbeitsplätze. Und das ist vielen, denke ich, nicht so bewusst gewesen. Oder sie wurden halt nicht richtig abgeholt. Ja. Also ich habe jetzt erst vorgestern wieder für den BR-Faktenfuchs Faktenchecking gemacht, weil einfach durch diese Desinformationskampagnen so viele Mythen in die Welt gehen, dass die Leute verunsichert sind. Das ist ja auch im Prinzip, Menschen zu verunsichern über alternative Fakten. Und die muss man halt dann einfach aus der Wissenschaft heraus, aber auch aus der Politik heraus widerlegen. Und wir können die liefern aus der Wissenschaft. Wir haben aber nicht das Mandat. Wir sind keine gewählten Volksvertreter, dass wir dann Entscheidungen treffen oder Vorschläge machen. Und das muss definitiv von oben kommen. Aber das hat mit dem vergifteten Klima zur Windkraft zu tun. 10H Abstandsregelung, also 10-facher Abstand. Ganz lange halt auch die Forstministerin hat immer zum Herrn Aiwanger gesagt: Herr Aiwanger will Windräder im Windpark, wir lehnen das ab, wir kämpfen dagegen. Das ist erst 2 Jahre her, muss man sich vorstellen. Ne? Und von daher, es war oft die Erfahrung, dass selbst wenn du die Kommunen hattest und die Bürger dahinter, die wollen einen Windpark, aber dann sagt das Landratsamt: Nee, wollen wir nicht, weil wir haben die Anweisung, das zu verhindern, von oben. Ne? Und von daher braucht es von ganz oben einheitlich: Ja, wir wollen Windkraft. Ich glaube, das wäre die Lösung.
Ein bisschen wundern wir uns, weil in diesem Fall, im Fall Mehring, sowohl der Ministerpräsident Markus Söder, sowohl der Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der Gemeinderat, sogar der Bürgermeister von den Freien Wählern hinter diesem Projekt steht. Na, so richtig kann man nicht sagen, dass das von oben torpediert wurde. Aber fangen wir mal ganz grundsätzlich an, vielleicht bei der ersten Frage: Warum brauchen wir überhaupt die Windkraft in Bayern? Kann man das nicht theoretisch zumindest mal den Norddeutschen überlassen und sich auf den Stromnetzausbau konzentrieren? Warum braucht man diese Windkrafträder denn auch in Süddeutschland? Vielleicht ganz grundsätzlich mal diese Frage.
Ja, ganz grundsätzlich, Sie wissen ja, dass ich so ein Standardwerk über Energiespeicher, was auch in Ihrem Podcast passt, geschrieben habe. Und da haben wir uns sehr intensiv auch zu dem ganzen Thema Speicherbedarf ausgelassen und die Studien analysiert bzw. selbst gerechnet. Und es ist immer so, dass Sie halt fluktuierende Wind- und Solarenergie matchen müssen mit dem Verbrauch. Und desto näher Sie am Verbrauch sind, desto weniger Ausgleichsmaßnahmen in Form von Netzen und Speichern brauchen Sie dazwischen. Ist also volkswirtschaftlich ökonomischer, wenn Sie die Last und die Erzeugung so weit wie möglich aneinander annähern. Und von daher macht es absolut Sinn, da auch in diesem Bereich halt Windräder zu errichten. Wir haben ja auch einige Windparks, die sehr gut laufen. Wir haben teilweise Gebirgeformationen und Bergrücken, wo wir Volllaststunden haben von der Windkraft wie in Norddeutschland. Also es ist mitnichten so, dass in Bayern immer die Windstille herrscht und hier kein Windrad ökonomisch zu betreiben wäre. Ja, es braucht natürlich andere Maschinen, die Schwachwindkraftanlagen, aber im Endeffekt laufen viele Windparks hier rentabel und von daher macht es absolut Sinn, weil was sie sonst haben, ist das, was wir seit Jahrzehnten beobachten. Sie bauen nur im Norden zu, haben nicht die Leitung und schmeißen dann halt mittlerweile für 4,2 Milliarden Euro Strom weg im Norden und gleichen den wieder aus im Süden durch Öl- und Gaskraft, die eigentlich klimaschädlich ist, und das ganze Redispatch und Abregelung kostet uns 4,2 Milliarden Euro. Ich habe dieses Buch dem Staatssekretär auf den Tisch gelegt 2014 und ihm gesagt, wir brauchen jetzt Speicher. Und er sagte, nee, Herr Sterner, wenn wir jetzt da mit Ihren Power-to-Gas und Ihren Batteriespeichern anfangen, dann will ja keiner mehr Stromtrassen bauen. Und ich sage immer, nein, ganz grundsätzlich, Netze schaffen den räumlichen Ausgleich und Speicher den zeitlichen. Wenn wir jetzt ganz Europa vollstellen mit Windkraftanlagen, dann haben wir immer noch Situationen, wo wir Windstille haben europaweit, ne? Oder wir haben im Winter eine Situation, wo überall ganz viel Strom gebraucht wird, gerade wenn die Wärmepumpen laufen und es überall kalt ist und die Heizstäbe reingehen. Das heißt also, dieses Thema Dunkelflaute ist definitiv da und um das müssen wir uns kümmern. Und da hilft mir eine Stromtrasse nichts, da brauche ich den Speicher und da helfen mir auch nicht die Batterien. Bin ein großer Fan, fahre selber Elektroauto, habe selber Speicher, groß und klein, und betreibe die auch. Aber das sind Kurzzeitspeicher, die sind nur ein paar Stunden da und schaffen den Ausgleich für die Photovoltaik, aber nicht vom Sommer in den Winter. Und da brauchst du halt Power-to-Gas, Gasspeicher, Wasserstoff etc., um dann halt das auszugleichen. Und das ist unabhängig davon, ob wir jetzt in Süddeutschland Speicher bauen oder nicht. Und wir hatten halt immer diesen Diskurs, wir wollen keine Stromtrassen. Dann habe ich das vorgerechnet. Ja, es wäre auch in Bayern technisch möglich. Das technische Potenzial wäre existent, um sich selbst mit Wind und Sonne zu versorgen, mit entsprechendem großen Bedarf an Speichern und regionalen Netzausbau. Also das wird gehen, aber die Kosten dafür waren wesentlich höher, als wenn wir uns deutschlandweit oder europaweit vernetzen. Das ist so ganz grundlegend die Einordnung.
Kommen wir mal wieder zurück zu diesem Fall in Mähringen, weil es ja ein sehr, sehr interessanter Fall ist, gerade weil es um so den Wirtschaftsstandort geht und auch einen wirklich großen Windpark, der installiert werden sollte. Vielleicht mal für die Hintergründe, damit man das ein bisschen besser versteht. Wer wollte denn da investieren? Wer hätte das denn finanziert, diesen Windpark?
Ja, das läuft so. Wir haben Flächen, die werden dann beplant und diese Abstandsregelung hat es quasi de facto erledigt gehabt. Da hat die Last auf die Bürgermeister gegeben und Sie können sich vorstellen, was da in Mähringen passiert ist. Ich war selbst mal in Hauzenberg. Ich habe Polizeischutz gebraucht, weil sich Reichsbürger angekündigt haben. Es war zu der Zeit, wo der Wissenschaftler Weizsäcker in Berlin ermordet wurde. Die Bürgermeisterin, die wirklich auch nach vorne gegangen ist, parteiunabhängig, hat Rattengift und Morddrohungen bekommen. Also es ist kein Spaß bei uns, Windenergie durchzusetzen. Und von daher war dieses Ablagern von der Staatsregierung auf die kommunale Ebene halt einfach völlig misslungen. Ja. Obwohl die Idee gut war, die Bürger mehr einzubinden, aber es hat null funktioniert. So, jetzt haben wir quasi von dieser Regelung wurde jetzt im Endeffekt ausgehebelt durch die Vorgabe des Bundes, dass 2% der Landesfläche auch in Bayern als größter Flächenstaat für die Windenergie bereitgestellt werden muss. Und da knüpfen wir jetzt an den Planungen von 2014 an und weisen diese Gebiete aus. Und darunter fallen halt viele Wälder in den Staatsforsten, weil die einfach genügend Abstand zur Bevölkerung haben. Der Staat hat halt die Vorgabe, dass er so große Volumina ausschreibt und der Günstigste bekommt seinen Zuschlag. Soweit ich informiert war, halt natürlich auch zieht der Staatsforst da viel draus, aber es blieb halt nichts bei der lokalen Bevölkerung. Also profitiert und gebaut hätte das dann ein französisches Konsortium, aber das war halt auf alle Fälle nicht vor Ort verankert.
Gehen wir ganz kurz auf diesen Staatsforst mal ein. Das ist ja ein großes Argument nebenbei der Gegner dieses Windparks, ist, dass man tatsächlich Windkrafträder in den Forst, in den Wald reinstellen wollte und damit sozusagen viele Bäume abholzen hätte müssen. Das finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich logisches Argument, weil es gibt doch bestimmt in Bayern sehr, sehr viele Flächen, die theoretisch dafür zur Verfügung stehen würden. Warum muss man denn einen Forst nehmen? Das ist doch eigentlich total unlogisch. Man möchte das Klima retten, indem man Windkrafträder aufstellt und holzt dann Bäume ab. Das ist doch ehrlich gesagt ziemlich unlogisch, oder?
Ich selber und meine Familie bewirtschaften Wald seit über 500 Jahren. Holz ist ein klimaneutraler, wichtiger Rohstoff, auch gerade in der Wärmewende, vor allem weil du halt aus dem Holz, also ich habe ja selber, seitdem ich Kind bin, ziehe ich Bäume raus. Du kannst nicht den ganzen Baum in Möbelstücke oder halt in Papier umwandeln, du hast immer 50% Ausschuss. Von daher war das auch ein Grund, warum das viele mit dem Heizungsgesetz unzufrieden waren. Aber deswegen Holz, toller Rohstoff und sehr wichtig, auch ein CO2-Binder, ne? Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie viel Fläche ich wirklich brauche für ein Windrad, das ist ein halber Hektar. Auf einem halben Hektar wächst so viel nach, überschlägig, dass man 5 Tonnen CO2 bindet. Wenn ich jetzt ein Windrad aufstelle und das mit dem deutschen Strommix gegenrechne, was das an Strom macht, dann spart das ungefähr 5000 Tonnen CO2, also 1000-mal mehr, als wie die Fläche binden würde. Das ist die Relation, bitteschön. Ja, der technische Fakt. Von daher ist es kein großer Verlust. Im Gegenteil, wenn Sie ein Windrad stehen haben, dann fällt Licht rein, was gut ist, weil sich dann sehr viel Artenvielfalt wieder sammelt in sonst relativ kahlen Wäldern, gerade wenn Sie halt in roten Revieren sind, wo halt das Gesetz Wald vor Wild nicht umgesetzt wird und sehr viel Wildpopulation da ist, die im Endeffekt halt auch wieder das Wachstum des Waldes im Keim erstickt. Auch ein Riesenproblem in Bayern. Auch viel mit Lobby und Interessen verbunden. Aber von daher ist es eigentlich gut. Sie brauchen natürlich auch noch die Zuwegung. Das ist gut, wenn man bestehende Forstwege nutzen kann. Von daher, wenn man es sich näher anschaut, intuitiv sagen sie natürlich, nein, was passt? Das passt doch nicht zusammen. Aber wenn sie es sich logisch anschauen, dann schafft es eine Wertschöpfung im Wald, die ihren Besitz wieder auch aufwerten kann, wo sonst jeder schon gerade im Privatwald die Hoffnung verloren hat, seinen Wald noch zu bewirtschaften. Also es macht Sinn, diese Wertschöpfung auch in den Wald zu bekommen und der Effekt fürs Klima, wie gesagt, sie sparen 1000-mal mehr CO2 ein mit einem Windrad an einem guten Standort im Vergleich zu dem, was der Wald bindet.
Gut, die Frage war aber, gibt es denn in Bayern nicht genug andere Flächen, unabhängig jetzt von Wäldern, wo man diese Windräder hinbauen könnte?
Natürlich gibt's die, aber meistens, also bei uns hier in der Gegend haben wir einen Wald, der direkt auf dem Bergrücken ist. Da haben sie natürlich schlagartig viel bessere Verhältnisse für den Wind, weil desto höher sie gehen, deswegen auch hohe Nabenhöhen machen total Sinn. Und wenn man sie jetzt begrenzt in der Nabenhöhe, schmälert nur die Wirtschaftlichkeit, macht optisch fast keinen Unterschied. Der Abstand zur Bevölkerung ist eigentlich das Maßgebliche, weil wir sind ein dicht besiedeltes Land. Und wenn sie jetzt gute Flächen nehmen auf der weiten Prärie, ist natürlich gut von der laminären Strömung her etc. Aber wenn Sie nahe an Wohngebäuden dran sind, haben Sie da wieder ein Thema mit der Abstandsregelung beziehungsweise mit dem Abstand. Und der ist halt in den Staatsforsten so gut, dass Sie da locker die 1000 Meter einhalten können oder 700 Metern. Und es hat eben auch mit den Mythen zu tun, dass immer wieder geredet wurde, der Infraschall, der ist ja gesundheitsschädlich, was keiner nachweisen konnte bisher.
Sie haben ja vorhin gesagt, diese 10H-Regel, die, glaube ich, schon ziemlich viele Leute so gehört haben, selbst wenn sie nicht in Bayern wohnen, also die Mindestabstandsregel von Windkraftanlagen zu Siedlungen oder zu Häusern, das sind, glaube ich, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, sagen wir mal, man hat ein 200 Meter hohes Windrad, dann müssen das, glaube ich, 2 Kilometer sein zum nächsten Haus. Aber Sie haben ja vorhin so durchscheinen lassen, dass das eigentlich zwar noch irgendwie gilt, aber eigentlich nicht mehr beachtet wird. Können Sie da nochmal drauf eingehen? Weil gerade hörte sich es jetzt doch schon wieder ein bisschen anders an bei Ihren Ausführungen.
Das erklärt halt, warum, dass wir uns auf diese Gebiete fokussiert haben, weshalb der Abstand so wichtig ist, ja, weil dann halt einfach die optische Beeinträchtigung und der Infraschall auch nicht mehr differenzierbar ist. In 700 Metern Entfernung können Sie den Infraschall vom Windrad nicht mehr unterscheiden zum Infraschall aus dem Wind, ja. Und von daher ist Abstand schon wichtig. Und deswegen gehen wir halt in diese großen zusammenhängenden Waldgebiete. Und diese 10H-Regel ist auf Basis von verschiedenen Mythen entstanden. Der erste eben, Infraschall macht die Menschen krank. Zweitens, wir verspargeln die Landschaft, also Einfluss aufs Landschaftsbild. Und das dritte war, da sterben so viele Vögel. Also das ist so der Mythos hinter 10H. Und das hat ja dann eben der Herr Horst Seehofer extrem vorangetrieben. Und ich war selber auch auf Veranstaltungen, wo an der Wand stand, wer 10H angreift, ist ein Verächter der Menschenrechte und der Menschenwürde. Also es so emotionalisiert wurde das. Und das wurde halt dann auch immer wieder von diesen Leuten aufgegriffen, die gegen Windkraft sind, unter anderem halt auch der Anti-Windkraft-Verein für Landschaftspflege, Artenschutz und Biodiversität, VLAB. Der geht auf das wohlhabende CSU-Mitglied Enoch zu Guttenberg zurück. Und dieser Verein, der beklagt Windparks auf breiter Front, ne? Und interessanterweise hat der zuletzt Horst Seehofer mit der Enoch zu Gutenberg-Medaille für die Einführung seiner 10H-Abstandsregel ausgezeichnet. Und in der Laudatio ist das als sein umweltpolitisches Meisterstück bezeichnet worden. Also verstehen Sie, so ist es verankert. Und letztendlich hat der Freistaat nicht überwunden. Also Aiwanger hatte auf den Plakaten in Bayern zu seiner Wahl 2018 draufstehen, wir sollen 10H abschaffen. Dann hatten wir die Verhältnisse im Bayerischen Landtag, dass die SPD einen Antrag gestellt hat zur Abschaffung dieser Regelung, wo dann aber die Freien Wähler nicht dafür gestimmt haben, obwohl sie es vorher im Wahlprogramm drin hatten. So, und dann hat Aiwanger halt versucht, das aufzuweichen, aber immer wieder ist er gescheitert an dem Widerstand der CSU und der Staatskanzlei. Und letztendlich hat die ganze Sache nur zum Rollen gebracht, Herr Habeck, als er mal Herrn Söder besucht hat und gesagt hat, wenn ihr da nicht uns entgegenkommt, dann ziehen wir das vom Bund herab durch. Ne? Und im Endeffekt hat das dann dazu geführt, dass wir jetzt diese 10H-Regel quasi so aufgeweicht haben, dass sie nicht mehr wirkt. Und das Entscheidende ist, wo welche Flächen zur Verfügung gestellt werden. Das ist so der Hintergrund.
Gehen wir noch mal ganz kurz auf dieses Argument der toten Zugvögel, der Vögel, die dann erschlagen werden von den Rotorblättern ein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch da müssten wir mal die Relation im Auge haben. Ich habe ganz wilde Stories gehört, dass da irgendwelche Vertreter tote Vögel hingelegt haben als Beweis dafür, dass Vögel irgendwie erschlagen werden. Aber grundsätzlich existiert dieses Argument oder die Realität ist so, dass tatsächlich einige Vögel dann dort erschlagen werden. Oder können Sie da mal so eine Relation geben, von wie vielen Vögeln reden wir eigentlich?
Also wir reden im Schnitt, die letzte Studie, die ich kenne, von 1 bis 4 Vögeln, die zu Fall kommen durch Windkraftanlagen. Deswegen muss der Artenschutz da sehr, sehr ernst genommen werden. Das sind pro Windrad also ungefähr knapp, sagen wir mal, 100.000 Vögel. Im Straßenverkehr sind es 70 Millionen. Ne? Also wenn es von 30.000 bis 120.000 Vögel, die bei Windkraftanlagen, dann sind es ungefähr 600 bis 2.300 Mal so viel im Straßenverkehr. Unsere Katzen töten ungefähr 100 Millionen Vögel, natürlich die kleinen und die großen, nicht die großen Greifvögel. Aber in unseren Gebäuden verenden 115 Millionen Vögel. Also auch wieder in Relation zur Windkraft 800 bis 3.800 Mal so viel. Es gibt wunderbare Forschungsprojekte, die halt mal schauen, an was ist der Vogel wirklich gestorben. Ist er jetzt hingelegt worden, den können sie dann auch obduzieren, an was ist er gestorben. Und im EU-Projekt Life Eurokite, da bekommen Wildvögel, Greifvögel so einen GPS-Sender mit einer kleinen Batterie und Solarpanel drauf, 25 Gramm leicht. Und dann wurden da über 1.500 Rotmilane nachverfolgt und geschaut, an was sind sie denn gestorben. Ja, wenn sie wirklich, wenn der Sender sich zum Bewegen aufhört, wissen sie, das Vogel ist verendet. Und das war, an erster Ursache waren die Fressfeinde. An zweiter Ursache war es Rattengift in gefressenen Ratten von den Vögeln. Drittens Straßenverkehr. Viertens Stromleitungen. Fünftens Abschuss durch Jagd. Sechstens der Schienenverkehr und erst an letzter Stelle die Windkraft. Also das ist die wissenschaftliche Resonanz. Also Windkraft ist mitnichten da die Haupttodesursache für Vögel. Und es gibt auch tolle technische Verbesserungen, nämlich halt KI-basierte Kameras, die dann den Vogelanflug erkennen und wenn ein Schwarm kommt, dann automatisch das Windrad zum Stillstand bewegen. Ja, es hat 3 Jahre gedauert, bis dass wir da in Bayern ein Forschungsprojekt genehmigt bekommen. Und wer beklagt es jetzt? Dieser Verein für Artenschutz, VLAB. Ne? Und ich weiß nicht, wie weit da die Klage ist, aber da sehen Sie einfach nur, wie verkrampft das Ganze ist. Sie bieten Lösungen an, technische, die dieses Artenschutzthema in den Griff bekommen, aber dennoch wird das wieder sabotiert. Oder eine andere Gemeinde in Oberfranken im Fränkischen, ich weiß es nicht, Unterfranken, Mittelfranken, da hat die Kommune gesagt, wir bauen Windparks mit Bürgerbeteiligung. Ist super durchgegangen. Waren sehr erfolgreich, toller Ertrag, gute Einnahmen. Und in der Zwischenzeit haben sich aber da bei den Windrädern um die Seen herum Seeadler angesiedelt. Und dann hat die Kommune gesagt, wir würden gerne diesen Windpark erweitern um 2 weitere Windräder. Und dann hat die untere Naturschutzbehörde gesagt, das ist jetzt aber nicht mehr möglich, weil da ist jetzt der Seeadler. Obwohl er da friedlich zwischen den ganzen Windrädern koexistiert. Also solche Absurditäten haben wir halt in Bayern zuhauf. Da habe ich ja auch viel in meinem Buch reingeschrieben, so retten wir das Klima, diese ganzen Mythen, weil das einfach wichtig ist im Diskurs.
Gehen wir mal zu einem weiteren Argument von den Windkraftgegnern, was auch speziell auf diesen Chemiestandort gemünzt war. Und zwar wird da vorgebracht, dass das ja gar nicht wirtschaftlich sei, diese Anlagen, diese Windkrafträder zu betreiben. Was sagen Sie denn dazu?
Die Frage hat sich mit einem Satz beantwortet. Wenn sie nicht wirtschaftlich wäre, hätte es dann einen Investor gegeben.
Das beantwortet jetzt noch nicht die Frage, ob der Betrieb dieser Windkrafträder für also den...
Da können Sie einen Punkt dahinter machen. Was nicht wirtschaftlich ist, die Planung von neuen Atomkraftwerken oder dergleichen. Ja. Aber bei der Windkraft wissen wir, wenn der Standort geeignet ist und der Stromabnehmer klar steht und halt auch entsprechend Bereitschaft signalisiert hat zum Bezahlen, dann ist dieser Standort wirtschaftlich. Ja. Sonst gäbe es keine Interessenten für den Betrieb.
Was immer wieder kritisiert wurde, ist, dass die Planzahlen tatsächlich einer Windkraftanlage schwierig sind zu prognostizieren. Da sind ganz wilde Zahlen im Raume, wie stark diese Windkrafträder in Süddeutschland potenziell abgeregelt werden in nächster Zeit. Können Sie da mal so einen Überblick geben? Sind denn norddeutsche Windkraftanlagen potenziell mehr abgeregelt als jetzt süddeutsche? Und von wie viel Prozent reden wir da? Das sind ja zum Teil über 30% Stillstand eines Windkraftrades, was theoretisch drehen könnte, genug Wind da, aber das Netz ist überlastet, deswegen schaltet man das ab. Warum ist das so?
Sie sprechen es an, weil das Netz nicht ausgebaut wurde. Wir fahren die Energiewende auf dem alten, maroden Netz und es gab keinen Anreiz, das wirklich zu modernisieren. Und jetzt also wir hätten schon längst überall Batteriespeicher hinstellen können, wenn es die Politik gewollt hätte oder zugelassen hätte. Wir könnten schon längst überall Wasserstoff machen, wenn es die Politik zugelassen hätte. Ja? Und wir hätten schon längst viel mehr Netze, wenn es entsprechend angereizt gewesen wäre. Also es ist kein Problem von dem Windpark, dass der nicht genügend Ertrag oder wirtschaftlich rentabel zu betreiben wäre, sondern es ist die Frage halt von der Netzanbindung. Und ganz ehrlich, der Windpark ist so nahe an Wacker Chemie dran. Das war ja auch nochmal ein kleiner Ausflug in die bayerische energiepolitische Geschichte. Die Netzausbauplanungen sind so gehalten, dass die Streckenabschnitte für die Stromtrassen möglichst kurz sind. Die erste Planung ging in Bad Lauchstädt, also in Sachsen-Anhalt südlich los und sollte dann in Meitingen enden, bester Netzknotenpunkt, wo es und den Stuttgarter und den Münchner Raum absichern. Problem, die Trasse ging durch Horst Seehofers Wahlkreis. Und das Argument stand im Raum, da kommt ja die Braunkohle zu uns runter. Was hat man gemacht? Man hat die Trasse verlängert, dass es mehr ausschaut, als würde sie die Windenergie einfangen und nicht mehr die Braunkohle. Und wenn man jetzt keine Braunkohletrasse will, dann muss man politisch einfach den CO2-Preis entsprechend hochsetzen. Gab es auch keine Vorschläge von der GroKo damals in diese Richtung. Und die zweite Planung ging dann so, dass der Windpark oder die Stromtrasse um den Wahlkreis vom Herrn Seehofer gelegt wurde, um diesen Konflikt beizukommen. Dennoch gab es massive Proteste. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, dass Franken, Oberbayern, das sind zu viele Menschen. Wir ziehen das rüber nach Oberpfalz, Niederbayern. Weniger Menschen, weniger Wähler, weniger Widerstand. Ganz banal. Ja? Und die Bundesnetzagentur hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, also elektrotechnisch und energiewirtschaftlich ist es nicht das Gleiche. Dann könnt ihr zwar diesen Chemiestandort absichern und schön nach Österreich exportieren, aber ihr habt nicht mehr den Stuttgarter Raum. Und deswegen braucht man nochmal zusätzlich ein paar Kilometer nördlich von München. Also das so als Anekdote aus der bayerischen Energiepolitik. Das heißt also, der Standort ist ein sehr stromintensiver Standort. Da haben wir auf alle Fälle die Garantie, dass der Strom auch abgenommen wird. Ja. Und wenn Windparks abgeregelt werden, ist das im Norden nicht häufiger wie im Süden, sondern es liegt daran, dass halt die Energie nicht an den Ort der Last gebracht wird. Und deswegen ist dieser Match in Mehringen, Altötting eigentlich so ideal, weil sie halt da direkt in unmittelbarer Nähe eine Erzeugungseinheit haben von einem Standort, der sehr energieintensiv ist.
Zur Wirtschaftlichkeit gehört jetzt aber auch, dass man den Strom, der dort erzeugt worden wäre bei diesen Windkraftanlagen, dass man den optimal nutzen hätte können. Waren denn da irgendwelche Stromspeicher, Batteriekonzepte im Gespräch? Und ein zweiter Aspekt wäre gewesen, dass sich dieser Standort dort Wacker irgendwie auch durch Lastverschiebung dort anpassen hätte können nach der Erzeugung. War das irgendwie im Gespräch?
Zur letzteren, die Relation, der Windpark hätte 10-20% von dem Strombedarf von dem Standort gebracht. Also da brauchen Sie gar nicht viel Batterien oder Lastmanagement installieren, das geht einfach unter in der Last. Ja, das ist so, wie wenn Sie ein Solarpanel auf Ihr Dach klatschen in einem Einfamilienhaus, das werden Sie immer brauchen. Ja, das ist also von der Relation her. Und ich habe sehr dafür geworben, ich war auf dem DLD, so wie der Tech Talk in Deutschland, neben dem CEO von Wacker Chemie gesessen und habe ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, es ist auch wichtig für die lokale Akzeptanz, dass ihr hingeht von der Geschäftsführung, vom Betriebsrat und euren Leuten erklärt, dass ihr diesen Windpark braucht. Ja, und dass jeder, der dagegen opponiert, an seinem Arbeitsstuhl sägt.
One sentence: We need to have a participation of the public people in wind, solar and so on. We have a wind power plant at his place and people are against it. I told him, go there and tell them if you're opponent against these wind turbines, you will lose your job because they will have won't have electricity. So have a participation and awareness that this is important. And if you benefit monetarily, financially, then you also accept it much better.
Also das ist, glaube ich, so das Entscheidende, dass das entsprechend transportiert wird. Und sonst also von der Integration her sehe ich da netztechnisch überhaupt keine Schwierigkeiten, weil da, wie gesagt, ein sehr starker Netzknotenpunkt ist.
Wir haben Ihnen nochmal drei Fragen von unseren geladenen Hörern mitgebracht. Und zwar zum ersten zum Thema Strompreiszone. Da sagt der User Roosevelt D. auf YouTube: Wann kommt die bayerische Strompreiszone? Wann endlich begreift Bayern, dass erneuerbare Energien auch Standortpolitik sind?
Sehr gute Frage. Also das ist wirklich, es geht hier weniger um den großen Klima- und Umweltschutz, sondern es ist wirklich knallharte Standortpolitik. Und ich beobachte das, dass Firmen deswegen schon einfach Richtung Norden gehen. Infineon macht die Fabrik in Dresden auf, Intel ebenfalls, Northvolt baut die Batteriefabrik auch in den Norden, weil die günstigen erneuerbaren Strom brauchen, um klimaneutrale Produkte herzustellen. Und ich weiß von namhaften Autoherstellern in Süddeutschland, die auch sagen, wir halten zwar unseren Standort, aber neue machen wir jetzt nicht gerade auf, wenn dann machen wir das eher im Norden. Also es ist ganz klar, und seitdem ich nicht mehr nur über Klima und Umwelt spreche, sondern auch über Standort, wird auch die bayerische Staatsregierung wieder ein bisschen höriger. Und ich habe das schon erlebt, dass eine Textilfabrik, verschiedene Firmen haben bei uns schon dicht gemacht, weil sie einfach nicht genügend günstige Energie haben. Und das ist, glaube ich, ganz zentral. Und ja, eine Lösung wäre, wenn man halt einfach sich gegen die Stromtrassen sperrt, dann machen wir halt verschiedene Strompreiszonen, diskutieren wir auch schon seit 15 Jahren, habe ich auch in den Büchern drin, wo wir dann verschiedene Strompreiszonen vorschlagen oder errechnet haben. Kann man ja so machen wie in Schweden, dass man einfach 4 Strompreiszonen macht. Wäre ein heilsames Mittel, um mehr Windenergie nach Süddeutschland zu bekommen, weil dann schlagartig im Norddeutschland halt die Energie günstiger wäre. Aber halt dauert von der Genehmigung auch wieder einige Jahre und bis das heißt also, in der Zwischenzeit haben wir die Stromtrasse und dann ist das Argument wieder ein Stück weit weg.
Nächste Aussage oder Frage kommt von Matthias per E-Mail. Die kam tatsächlich schon im Dezember 2023 bei uns rein. Er schreibt: Ich komme aus Burghausen. Hier ist plötzlich jeder ein selbsternannter Energieexperte und referiert von horrend steigenden Redispatch-Kosten, wenn der Windpark eines Tages mal kommt. Wir nehmen es oft wahr, dass diese Redispatch-Kosten als Argument gegen die Installation von erneuerbaren Energien angebracht wird. Und offenbar lese ich so zwischen den Zeilen hier bei Matthias raus, dass da noch ziemlich viel Klärungsbedarf ist, ob erneuerbare Energien, gerade Windkraft in Bayern, dazu führen könnte, dass diese Redispatch-Kosten noch mal höher werden.
Na, die wären eben nicht höher, wenn der Windpark vernünftig integriert wird und da gar keinen Redispatch verursacht. Und ich möchte das nochmal benennen, wer diese ganzen Mythen unter anderem in die Landschaft stellt. Hinter der Gegenwind steht der Verein Vernunftkraft. Und der Hessische Rundfunk hat mal Folgendes dazu publiziert. Ich zitiere: Die Vereinigung gilt als Lobbyorganisation der Kohle-, Gas- und Atomindustrie. Sie lehnt Windkraft ebenso ab wie die von der Bundesregierung geplante Energiewende. Zitat Ende. Das heißt also, es ist ganz klar in deren Interesse, nach meiner Lesart, hier einfach falsche Informationen zu verbreiten, um die Bevölkerung zu verunsichern und solche Mythen in die Welt zu setzen, wie der Windpark wird so viel abgeregelt, dass unsere Stromkosten noch steigen. Es ist ja genau das exakte Gegenteil der Fall. Die sind halt verwöhnt mit 4, 5, 6 Cent die Kilowattstunde Strom. Und das bekommen sie aber in Bayern nur mit Wind- und Solarenergie hin, weil die Wasserkraft ist ausgebaut, die Geothermie, die Biomasse viel zu teuer. Und vielleicht auch nochmal zur Atomkraft: Das Atomzeitalter ist einfach vorbei. Wir müssten jetzt doppelt so viele Atomkraftwerke weltweit zubauen, wie in den letzten 10 Jahren, um überhaupt den Anteil von Atomstrom konstant zu halten. Und wer soll das bitte schön bauen? Die Franzosen sind mit über 60 Milliarden Euro verschuldet, die Koreaner mit 140 Milliarden. Westinghouse ist 2017 pleite gegangen in den USA. Das sind jetzt in der Hand von Leuten, die keine Ahnung haben von Kraftwerksbau, nach meiner Lesart. Wir hätten noch China, ist aber geblacklistet worden von Amerika, also schwierig in der Kooperation. Die einzigen, die jetzt noch, weil das ist immer das Hauptargument, lasst uns halt die Atomkraft Kernkraft wieder aufleben lassen. Die einzigen, die noch in Europa Atomkraftwerke bauen könnten und das technische Personal hätten und das Know-how, ist Russland. Und kann sich bei uns irgendjemand vorstellen, dass das passiert in den nächsten 10, 20 Jahren? Nein. Also von daher müssen wir uns einfach auf das fokussieren, was da ist. Wind und Sonne sind der Garant, dass die Strompreise bezahlbar bleiben. Und das ist auch nochmal interessant als Speichersendung. Wir werden dann Zeiten haben, wo wir wirklich marginale Kosten haben. 2, 3, 4 Cent pro Kilowattstunde, maximal 5 Cent. Das macht die Hälfte unserer Stromversorgung aus. Dann geht's aber in die Zeiten, wo wir diese Dunkelflaute haben, die auch real existiert, wo bisher halt uns Kohle und Öl den Rücken freigehalten haben, wo wir in Wasserstoff, in Power-to-Gas müssen, in die Batteriespeicher, und das wird dann halt eher wieder bei 10, 15, 20 Cent liegen. Aber im Mittel haben wir dann einen Strompreis von 5 bis 10 Cent und es ist besser geht's nicht in Zukunft. Ja. Sie können mit keiner anderen Technologie die Preise so niedrig halten. Und von daher ist es einfach auch nur ökonomische Vernunft, auf die Windkraft zu setzen, auch in Bayern.
Wir haben noch eine E-Mail von Joachim Hilpers bekommen. Er fragt, ich zitiere: Ich bin der Meinung, dass Altötting neben dem Windpark auch mehrere Großspeicher benötigt. Bietet sich hier ein Großspeicher in Klammern Eisen-Redox-Flow-Batterie, wie auch in der Oberlausitz an? Die Frage haben Sie eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet. Man braucht da eigentlich keine Speicher, aber vielleicht können Sie es mal für ähnliche Projekte, wo das jetzt nicht ganz so klar ist, beschreiben. Wären da Redox-Flow-Batterien eine gute Option?
Also Redox Flow sehe ich eher nicht, ähnlich wie meine Kollegen. Ich war selber bei Unicus im Aufsichtsrat, wo wir den ersten Regelleistungsspeicher bei der WMAG hingestellt haben, 2011, 2012. Wir hatten eine Redox Flow Firma, die dann auch wieder pleite gegangen ist. Ich sehe das nicht. Also wir werden bei Lithium bleiben, irgendwann mal Natrium. Das ist interessant, dass da China jetzt schon 10 Jahre Vorsprung hat und in der Wissenschaft nichts publiziert hat dazu. War jetzt erst wieder bei meinem Kollegen Dirk Obersauer in Aachen, wo das sehr, sehr evident geworden ist. Und von daher, also die Batteriespeicher werden wir dringend brauchen. Und ich sehe sie vor allem auch an den alten Kraftwerkstandorten, auch bei den Kernkraftwerken und in den Industriestandorten, wo sie gute Netzanschlüsse haben, wo sie auf Lithium-Basis wirklich Megawatts hinstellen können, die dann einerseits die Preise stabilisieren im Trading, ja, gerade im Intraday, wo sie wirklich jede Viertelstunde anders traden und dadurch halt auch negative Strompreise abmildern, aber auch hohe Preisspitzen abmildern. Da sind sie ein Riesensegen. Also sie stabilisieren die Strompreise, aber sie stabilisieren auch die Netze über eben die Primär- und Sekundärregelleistung, die Systemdienstleistungen, hoffentlich irgendwann mal auch der Blindleistungsmarkt und andere Sachen. Und da ist einfach ein Batteriekraftwerk das Ideale, weil die Elektrochemie braucht 2 Millisekunden, die Leistungselektronik vielleicht nochmal 5. Also sie sind in weniger als einer elektrotechnischen Halbwelle von 50 Hertz, sind sie voll am Netz. Und diese Reaktionsgeschwindigkeit ist ein Segen für die Netzstabilität. Da sehe ich sie wirklich groß, im großen Stil kommen. Und von daher sind diese Kraftwerkstandorte nicht verloren, vielleicht auch in Kombination mit Wasserstoff und oder Power-to-Gas-Kraftwerken. Die Gaskraftwerke sind da, dann können wir auch sicher die Dunkelflaute überbrücken. Also bisschen lange Antwort, ich sehe sie schon kommen, aber nicht in Mehring, aber an vielen, vielen anderen Standorten, teilweise auch halt, um selber die Lastspitzen zu kappen im Industriebetrieb in Kombination mit Photovoltaik. Also da der Batteriemarkt ist Gott sei Dank jetzt wirklich am Boomen. Es hat lange gedauert, aber das wächst exponentiell und dadurch haben wir schon mal ein Problem weniger, nämlich das Thema des Tagesausgleichs. Und das andere Problem der Langzeit-Dunkelflaute ist dann eben adäquat. Also die Speicher sind da. Muss ich auch nochmal sagen, dass wenn wir rein in die Gasspeicher nur Wasserstoff reingesteckt hätten, die bringen sie physikalisch nur ein Viertel der Energiedichte bei 200 Bar rein im Vergleich zum Methangas, dann hätten wir den Winter 2022 nicht geschafft. Aber auch da gibt es Bewegung entsprechende Gaskraftwerke und Elektrolyseure. Dann haben wir auch das Thema der Dunkelflaute gelöst. Das ist aber auch ein Thema eben für die Zeit für den Kohleausstieg und danach, da muss das laufen. Und was jetzt aber schon läuft, definitiv, ist der Batteriespeicher zur Stabilisierung von Preisen und Netzen.
Wir sind ja ein Batterie-Podcast, insofern muss ich diese letzte Frage nochmal stellen. Sie haben gerade wunderbar referiert über den Ausblick der Batteriespeicher. So wie ich das bei Ihnen wahrnehme, glauben Sie eben nicht an Batterien für Saisonalspeicher, Langzeitspeicher. Das wird hier immer wieder aufgeworfen in diesem Podcast. So wie ich das bei Ihnen zwischen den Zeilen höre, sagen Sie, das brauchen wir irgendwie gar nicht.
Wir bräuchten es schon und es wäre effizienter, aber sie können es sich nicht leisten und B, haben sie auch nicht den Platz dafür. Brechen sie ihr eigenes Haus durch, wenn sie den Batteriespeicher hätten, der sie übers Jahr bringt und vom Sommer in den Winter geht, der ist erstens nicht bezahlbar und zweitens brauchen sie da einen kompletten Raum dafür. Also das macht einfach keiner. Und deswegen ist es immer ein Mix, überregional betrachtet aus Stromtrassen, Ausgleichskraftwerken, Kurz- und Langzeitspeichern. Also der Illusion würde ich mir nicht hingehen. Es kann sein, dass wir noch alles Mögliche erfinden, ja, aber halt im Vergleich alleine von der Energiedichte her hat halt einfach das Methangas über Power-to-Gas eine hundertfach höhere Energiedichte als jeder Lithium-Ionen-Batteriespeicher. Und von daher, sie bekommen gar nicht die Energiedichte zusammen, die sie für eine Dunkelflaute bräuchten, ja. Und das sind dann schon mal 50, 60 Gigawatt über 2-3 Wochen. Da reden wir schnell über Größenordnung von 30, 40 Terawattstunden, 30.000 Gigawattstunden, ja, und die sehen wir nicht auch nicht, also wo sie kommen würden, ist halt das Elektroauto und ich bin ein Riesenfan davon. Ich liebe immer unseren E-Golf und warte noch drauf, dass es ein E-Touran gibt, aber halt, und bin jetzt auch der Erste, der dann sagt, bidirektionales Laden bin ich dabei, aber mein Autohändler sagt, seitdem die Förderprämie weg ist, hat er kein einziges E-Auto mehr verkauft. Also der kommt nicht so schnell, der Hochlauf. Und wenn er mal da ist und wenn sie selbst alle 45 Millionen, 50 Millionen Fahrzeuge an der Steckdose hätten, nach 6 Stunden ist die Batterie leer. Also da brauchen wir uns keine Illusion machen. Wir brauchen die Langzeitspeicher in Form von chemischen Speichern und es wird dann Wasserstoff oder Power-to-Gas sein. Und es ist ja auch das Gute, dass diese Speicher da sind. Ja, ich habe es in der Anhörung im Bundestag jetzt gesagt, ich glaube, wir haben 24.000 Mal mehr Platzkapazität, Speicherkapazität als alle Batteriespeicher heute zusammen. Und wenn Sie jetzt sagen, hey, schaffen wir, aber dann dennoch, ein Speicher rechnet sich dann, wenn er viele Zyklen fährt, das ist klar. Ne? Und deswegen ist ein Intraday-Speicher voll im Geld. Primärregelleistung, wenn er alleine macht, schon nicht mehr. Aber jetzt, wenn Sie einen saisonalen Speicher haben und einen Zyklus haben, dann muss der sich über diesen einen Zyklus abzahlen. No way. Deswegen auch Kraftwerkstrategie und Kapazitätsmärkte. Das macht dann eine günstige Gasturbine mit einem Gasspeicher dahinter, die dann idealerweise irgendwann auf Wasserstoff läuft.
Damit sind wir am Ende angekommen. Herr Sterner, vielen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Expertise. Liebes Publikum, berichten Sie uns doch mal in den Kommentaren. Haben Sie vielleicht Erfahrungen mit Windparks oder Windkraftanlagen in Ihrer Region? Das würde uns sehr, sehr interessieren. Schreiben Sie doch mal. Gab es da vielleicht auch Bürgerdialoge oder Bürgerentscheide sogar? Das können Sie alles mal in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten bitte bewerten Sie unseren Podcast. Das würde uns sehr freuen. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.